Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier auf der 102,6 bei Radio Free FM. Heute auch wieder mit einem Thema, das spannend und interessant zu werden. Ja, mir erscheint und wir sprechen eine Stunde lang über die Putte, über einen Kunstraum bzw. einen Projektraum für aktuelle Kunst. Und dazu haben wir auch einen Gast im Studio und das ist da Axel Stetter. Axel, ganz herzlich willkommen hier bei Radio Free FM heute Nachmittag. Und mein Name ist Michael Trost und heute habe ich ja auch Assistenz neben mir sitzt. Darfst auch mal kurz sagen, wer du bist?
Mein Name ist Magdalena Sternecker.
Ja, genau. Und genau. Du bist heute einfach mal mit dabei und hörst einfach ein bisschen mit zu. Und wir sprechen also, wie schon gesagt, eine Stunde lang über die Putte. Und zunächst mal, Axel, würde ich sagen, wir stellen dich einfach mal vor, damit die Hörer auch wissen, wer eigentlich der Axel Stetter ist und natürlich auch dann, was die Putte ist. Aber erstmal, damit die Hörer wissen, wer heute da ist und mit wem wir eine Stunde sprechen, erzähl mal in Kürze ein klein bisschen was zu dir.
Ja, also ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Axel Stetter, ich bin ursprünglich aus Karlsruhe, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe mein Zivi dort gemacht und habe sogar noch begonnen zu studieren dort an dem heutigen KIT. Damals hieß es noch die Universität Karlsruhe TH. Ich habe dort allerdings nichts Technisches, wie man vielleicht vermuten könnte, studiert, weil Karlsruhe ist bekannt für Maschinenbau, Informatik und dergleichen. Ich habe aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe Kunstgeschichte dort studiert und im Nebenfach Multimedia in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Das war so ein bisschen so ein Sonderfach, der sicherlich auch mit der Ausrichtung der Universität zusammenhing, die natürlich irgendwie eine gewisse technische Orientierung hat. Und wir sozusagen in diesem Nebenfachstudium waren sozusagen dazu angehalten, dann eben geisteswissenschaftliche Inhalte zu vermitteln, sei es jetzt über also diese Programme, die wir damals genutzt haben, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Aber diese Idee sozusagen, Inhalte geisteswissenschaftlicher Natur in gewisse Form zu bringen, sei es über Webseiten oder über bestimmte Programme, irgendwie Flash-Animationen und dergleichen. Das war sozusagen der Schwerpunkt. Inhaltlich habe ich in meinem Studium mich relativ breit aufgestellt. Also ein Schwerpunkt war das Bauhaus tatsächlich. Das passt natürlich irgendwie im Jubiläumsjahr ganz gut. Dort habe ich meine Abschlussarbeit über die Keramikwerkstatt im Bauhaus geschrieben. Das sind natürlich so ein bisschen irgendwie Orchideenfächer, beziehungsweise Orchideen-Themen sind aber ganz spannend, weil zum Beispiel gerade die Keramik im Bauhaus eigentlich weggenommen hat, für was das Bauhaus später bekannt war, nämlich dass sie eben zusammen mit der Industrie, damals war das da noch Manufakturen, gearbeitet hat, um dann letztlich auch in serielle Produktion zu gehen. Daneben habe ich tatsächlich auch schon mal so ein bisschen in die Medienlandschaft reingeschaut. Also ich war dort beim Studentenmagazin Extraherz tätig und habe da so ein bisschen Erfahrung in Kameraführung, Moderation, Schnitt und dergleichen irgendwie bekommen und habe dort dann meinen Abschluss gemacht. Und dann war es aber auch irgendwann Zeit, nachdem ich dann lang genug irgendwie in Karlsruhe gewesen bin, tatsächlich mal die Flügel zu breiten und irgendwie loszugehen und bin dann bewusst auch weit weg, und zwar nach Berlin, und habe dort dann weiter studiert, meinen Master gemacht in Kunstwissenschaft und Kunsttechnologie. Also auch da war so ein bisschen Technologie wieder dabei. Das lag aber allerdings auch nur daran, dass ich wieder mal an einer TU, also einer technischen Universität, studiert habe. Es ging aber ganz klassisch natürlich um Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte. Meine Themen dort, die ich dann irgendwie bedient habe, war dann Architektur, Geschichte. Ich habe aber vor allem dann auch mich um Medienkunst irgendwie bemüht. Deswegen dann nochmal ein Praktikum in Karlsruhe am ZKM gemacht und dort dann auch eine Weile mitgearbeitet. Und meinen Abschluss habe ich dann wieder sehr orchideenmäßig geschrieben über Wassily Kandinsky und seine abstrakten, beziehungsweise die Zeit, in der er sozusagen abstrakt wurde in seiner Malerei, und das Ganze dann irgendwie theoretisch unterfüttert mit einem Philosophen, den heute keiner kennt, Theodor Lipps. Aber es war auf jeden Fall ganz spannend, die zwei Bände der seiner Ästhetik mit jeweils 600 Seiten durchzugehen. Also das ist dann, glaube ich, eine ganz schöne, runde Sache geworden. Genau. Dann muss ich ganz offen gestehen, es ist leider natürlich ein Feld, das auch ein bisschen brotlos ist. Deswegen habe ich auch relativ lange einen Job gesucht. Da bin ich auch ganz ehrlich, habe mich aber zwischendurch dann irgendwie immer über Wasser gehalten mit Jobs, beziehungsweise habe dann auch eine Weiterbildung in Kulturmanagement gemacht und habe dann angefangen, 2015 in Memmingen zu arbeiten. Memmingen kennt man, glaube ich, hier in Ulm. Das ist irgendwie ein bisschen südlich, ist ja ein sehr schönes, pittoreskes, ist ja auch historisches.
Noch im Einzugsrat, genau. Des Einzugskreises. Also ich denke, Memmingen ist jedem wohlvertraut.
Wohlvertraut, das ist doch schön. Ja. Dann hoffen wir jetzt auf viele Besucher in der Kunsthalle, weil die Kunsthalle ist nämlich eigentlich sozusagen mein Hauptengagement. Dort bin ich zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und bin auch so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen, also wo was gebraucht wird, da bin ich. Durfte auch in der Zeit jetzt mich selber auch weiterentwickeln, also dadurch, dass wir einfach ein kleines Team sind, hat man die Möglichkeit, wirklich in alle Museumsprozesse sozusagen reinzuschauen. Und ich persönlich habe die Gelegenheit gehabt, durch eben meinen Chef Axel Lapp, der mir das Vertrauen ausgesprochen hat, dort dann eben selbst zu kuratieren, und habe dann im Herbst 2018 die Ausstellung Forest and the Exit kuratiert, eine große internationale Ausstellung, die zum Thema hatte, Mensch und Wald, also beziehungsweise die Beziehung aus einem zeitgenössischen Blick heraus. Mhm. Und dann habe ich so immer mal wieder unterschiedliche Projekte gehabt, die parallel liefen, dadurch, dass einfach irgendwie die Pressestelle halbtags ist. Habe dann auch die Memminger Meile mitbetreut, ein Jahr lang, auch 2018. Das ist das Kulturfestival, das dortige. Und habe das mitbetreut. Da war Not am Mann und da bin ich eingesprungen. Und habe dann im Sommer 2018 dann aber gesagt, ich habe jetzt ein Jahr ausgeholfen, aber damit ist auch gut, damit ich mich dann eben wieder mehr auf die Kunst einschießen kann, was dann doch irgendwie meinem Interessensgebiet mehr liegt. Und da kam dann eben, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, die Putte ganz recht, beziehungsweise die Ausschreibung, dass eine neue Leitung, eine neue künstlerische Leitung für die Putte gesucht wurde. Und dort habe ich mich beworben und wurde dann auch tatsächlich genommen, was mich natürlich irgendwie sehr freut. Das hat dann ganz gut funktioniert. Allerdings gab es dann schon mit der Zusage ein kleines Überraschungspaket, als dass Martin Leibinger, mit dem ich damals Kontakt hatte, einer der Gründungsmitglieder der Putte, gefragt hat, ob ich mir auch eine Doppelspitze vorstellen könnte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja gut, klar, wieso nicht? Dann kann man sich das vielleicht irgendwie arbeitsteilig auch ein bisschen besser aufteilen. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr froh, zusammen mit Carolina Perez-Payares, meiner Kollegin, und meiner Co-Leitung sozusagen, eben zusammen diesen Kunstraum zu bespielen, mhm, und mit Leben zu füllen.
Ja, das heißt, du bist schon hinzugekommen, als im Prinzip dieser Kunstraum, das Projekt begründet wurde. Genau. Vielleicht erzähl ein bisschen, wer hat das wann wie gegründet, wie kam es dazu, wer hatte die Idee und wie ist das alles so gelaufen, genau, wie kam das zustande?
Genau, also die Putte gibt es jetzt ungefähr seit 2,5 Jahren. Die Idee dahinter war einfach, so eine Art Offspace zu haben, der sich um zeitgenössische Kunst eigentlich und vor allem auch junge, nicht etablierte Künstlerinnen und Künstler verdient macht. Und die Idee dahinter war tatsächlich, einen e.V., also einen Verein zu gründen. Also wir sind auch der Putte Projektraum für aktuelle Kunst e.V. Bei uns kann man übrigens auch Mitglied werden. Das dazu vielleicht später dann noch mehr. Ja. Und aus diesem kleinen Kreis heraus, wo eben besagter Martin Leibinger, der jetzt in die USA ausgewandert ist, Petra Schmidt, die vielen, glaube ich, bekannt ist, die bespielt das Casino jetzt zurzeit, die Stiege hat sie mitbegründet, auch eine, die so Orte sucht, die dann irgendwie vielleicht mit Leben und mit Kultur gefüllt werden können. Diese Runde hat diese Idee dann der Stadt vorgestellt und da sind wir tatsächlich sehr dankbar dafür, dass die Kulturabteilung der Stadt Neu-Ulm, also vor allen voran Ralf Seifert und Mareike Kuch,
den kenn ich auch, ja.
Man muss denen einfach wirklich irgendwie von Herzen danken, dass sie sich so engagieren, weil es einfach mal nicht üblich ist, dass so ein kleiner Raum, der jetzt so wirklich irgendwie nach Offspace riecht sozusagen, einfach städtisch finanziert wird. Also dass man einfach sich sozusagen den Luxus gönnt einerseits, aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt in Persona Herrn Seifert vor allem zu sehen, auch weiterdenkt. Also was hat das denn für Auswirkungen, wenn so ein Kulturraum in einen Ort Leben bringt, in einen Stadtteil? Und da sind wir wirklich für die Unterstützung sehr, sehr dankbar. Und als erste sozusagen Gründungsleitung wurde dann Janina Schmid gefunden. Janina Schmid ist Künstlerin, ist auch aus Ulm, ist auch manchen vielleicht irgendwie bekannt, hat irgendwie hier und da immer mal wieder hier Ausstellungen. War auch lustigerweise dann in meiner Ausstellung Forest and the Exit mit dabei. Es war auch sehr nett, dass sich da sozusagen diese Verbindungen sozusagen dann noch intensiviert haben. Jetzt hat sie ihr Atelier gerade im Gleis 44, also da kann man sicherlich auch mal vorbeigucken bei ihr. Und sie hat das super gemacht und hat ihr Engagement und ihr Wissen da irgendwie sehr, sehr reingesteckt, hat erstmal das Ganze aufgebaut. Also es war ja dann ein Raum, der im Prinzip noch zu formen war, muss man ja ganz klar sagen, hat dann irgendwie eine große Stellwand zum Beispiel im hinteren Raum eingebaut, um einfach mehr Hängfläche zu haben, was natürlich irgendwie für Kunst ganz sinnig ist, und hat dem Raum einfach einmal diese Form gegeben, die sehr, sehr nahbar war und sehr eine schöne, runde, kleine, feine Einrichtung draus gemacht. Und genau, und da sind wir tatsächlich sehr dankbar, dass sie da so gute Vorarbeit geleistet hat. Aus Gründen einfach, dass sie so ein bisschen ein stetigeres Arbeitsverhältnis irgendwie wollte, hat sie sich dann sozusagen dem anderen gewidmet, was sie auch sehr gut kann, was natürlich auch für so einen Projektraum sehr, sehr gut ist, nämlich Kunst zu vermitteln. Das ist auch so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ist sie jetzt eben im Edwin-Scharf-Museum und macht dort die Museumspädagogik und ist da auch sehr umtriebig und hat irgendwie großartige Ideen. Und insofern hat sie uns das perfekt sozusagen übergeben und wir konnten dann schon auf wirklich diesen Erfolg bauen und unsere neuen Ideen dann eben mit einbringen.
Ja, das heißt, ihr seid schon auch ganz gut vernetzt. Du hast schon verschiedene andere Locations angesprochen, mit denen ihr auch zu tun habt und verschiedene Künstler. Vielleicht alle, die sich fragen, Putsche, ist das eine Abkürzung? Steht das für irgendeine Form oder wer hat den Begriff erfunden, gegebenenfalls? Ich meine, Putsche hört sich erstmal ein bisschen lustig an, könnte man sagen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also nicht zu verwechseln mit Pute, das ist was anderes. aber die Putte, also sozusagen, wenn man es jetzt kunstgeschichtlich benennt, ist der Putto eine kleine, dickliche Kindesfigur, die sehr oft im Barock auch verwandt wurde. Also wenn irgendwo immer irgendwelches Beiwerk in Form von Figuren im Barock irgendwie zu sehen waren, zum Beispiel, dann waren das häufig auch Putten. Also sprich diese kleinen Jüngleinsfiguren, die dann sozusagen in irgendeiner Weise neckisch oder eine Tätigkeit verrichten, dann eingebunden waren. Und das Schöne bei uns ist einfach, dass wir, nachdem es tatsächlich das Gebäude kriegszerstört war, wurde es wieder aufgebaut und die Rundbogenform der Nachbargebäude wurde mit aufgenommen. Und so haben wir sozusagen einen Rundbogen als Hauseingang. Und der Schlussstein, also sozusagen der letzte Stein ganz oben, wieder so ein Fachbegriff aus der Kunstgeschichte, der ist eben oftmals auch mit Dekor und mit Schmuck versehen. Und bei uns ist es tatsächlich ein Putto. Also eben die besagte namensgebende Putte. Der ist nochmal ganz lustig, der kleine Kerl, als dass er erstens mal da leger auf diesem Stein sitzt, zudem eine Brille auf hat, die natürlich dadurch, dass in Stein umgesetzt wurde, fast so ein bisschen nach Sonnenbrille aussieht, also kommt sehr cool daher. Deswegen haben wir das auch in unser Logo sozusagen aufgenommen. Und er liest Bücher. Und wie ich jetzt von einem alten Kunsterzieher, der tatsächlich mal bei mir in der Ausstellung war, gehört habe, sei es wohl mal ein Buchladen gewesen. lesen. Also insofern macht es Sinn. Es ist keine coole Sonnenbrille, sondern wahrscheinlich einfach nur eine Lesebrille, um dann sich den Büchern zu widmen.
Sehr schön. Vielleicht, wenn wir das auch schon gerade sagen, könnten wir auch noch kurz einfach sagen, wo man das in Neu-Ulm findet, wo ihr beheimatet seid.
Genau. Also die Putte befindet sich in der Brückenstraße 2. Das sagt jetzt vielen vielleicht jetzt nicht auf den ersten Anhieb was, aber es ist eigentlich ganz einfach zu merken, weil es nämlich nahezu am Fuße der Gänstorbrücke befindlich ist. Also wenn man von der Ulmer Seite, wo wir uns jetzt befinden, über die Gänstorbrücke läuft, dann ist das zweite Haus links, wenn man von der Brücke runter ist, die Putte. Also eigentlich super gut zu erreichen. Aber natürlich ist da jetzt nicht sind dann jetzt nicht die Massen an Leuten unterwegs, sondern eher die Autos. Wobei, die haben ja jetzt auch ein bisschen Riegel vorgeschoben worden, als dass die Brücke ja nur noch einspurig ist.
Ja, das heißt, der Verkehr ist vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch. Das heißt, den kriegt ihr dann wahrscheinlich auch unmittelbar mit, also wenn da so ein Lastwagen vorbeibrummt und dann schettert wahrscheinlich auch alles, wenn ihr da so in der unmittelbaren Nachbarschaft sitzt.
Beim Aufbau, also der letzten Ausstellung, habe ich mit Tim Wolf auch einen riesengroßen LKW noch helfen müssen, irgendwie auszurangieren, weil der dann knapp vor der Brücke stand und dann das Schild sah, nur noch 3,2 Meter Höhe. Und der dann dieses Riesending dann irgendwie da herumfuhrwerken musste und die Autofahrer haben schon wieder genervt gehupt und wir haben unser Bestes getan, dass der Gute dann auch wieder irgendwie sicher in die andere Richtung sozusagen weiterfahren konnte.
Genau. Also insofern ist das auch von Ulm aus perfekt eigentlich jetzt zu Fuß zu erreichen und nicht irgendwo im Hinterland irgendwo, sondern wirklich also gleich jenseits der Brücke. Wie viele Fläche habt ihr dort in dem Projektraum? Wie groß muss man sich das vorstellen? Sind es ein oder zwei Etagen dann auch?
Oder? Gute Frage. Ich habe es auswendig, muss ich ehrlich sagen, gerade
also
gar nicht
ungefähr,
auf dem Schirm.
Ja.
Aber ungefähr haben wir im ersten Raum, was sind es, 2,5 mal 8 Meter. Und hinten ein bisschen kleiner. Und das Ganze gestaltet sich so, dass sozusagen der erste Raum ebenerdig ist, der auch sehr, sehr schön eben einsehbar ist, als dass wir, wie die schon angesprochenen Rundbogenarchitektur sich auch in diesen riesengroßen Altbaufenstern, die wir haben, wiederfindet. Das heißt also, man hat eigentlich einen wunderbaren, wie wir es jetzt auch oft schon benannt haben, eine wunderbare Membran zwischen Innen- und Außenraum. Also man kann wirklich irgendwie in Kontakt treten. Wir hatten mit Miriam Halt eine ehemaligen oder aktuellen Schauspielerin am Landestheater Schwaben, ein kleines Konzert und sie hat da performt und hat während des Performens total nett irgendwie mit den vorbeilaufenden Passanten irgendwie noch geschäkert und versucht, die reinzuholen. Also es funktioniert schon, dass man da irgendwie so einen Austausch geben kann. Und dieser erste Raum ist inzwischen auch komplett leer. Also anfangs, als Caroline und ich angefangen haben, war da noch so ein bisschen so eine behelfsmäßige Theke drin, die dann aber, und da muss ich irgendwie tatsächlich Carolina danken, gesagt hat, die muss raus, das können wir irgendwie da nicht machen. Und dann haben wir die jetzt rückgebaut und haben die sozusagen in unseren einen kleinen Raum, der eigentlich auch so als Büro mal gedacht war, der ist jetzt so eine Mischung aus Büro und Theke, da haben wir jetzt einfach auch den Verkauf, wenn wir irgendwie Veranstaltungen haben. Also bei uns gibt es auch Getränke, also man muss nicht verdursten. Und jetzt haben wir einfach vorne einen super stimmigen Raum und diese Ecke, die jetzt Freiburger, hat sich schon perfekt irgendwie innerhalb der letzten Ausstellung bewährt. Und dann haben wir mit 2, 3 kleinen Treppchen den hinteren Raum, der sich sozusagen irgendwie ein paar Zentimeter höher befindet, der wunderbar sich eignet, um was zu hängen, weil wir da natürlich dann eben besagte Wandfläche haben, vor allem aber auch für Videoarbeiten, als dass natürlich ein Fenster, das jetzt nicht so groß ist, auch wunderbar abzuhängen ist, so wie in der aktuellen Ausstellung zum Beispiel, und da natürlich auch so eine gewisse schummrige, dunklere Atmosphäre hinbekommen, um dann eben auch Videoarbeiten, die natürlich eine gewisse Dunkelheit benötigen, zeigen zu können.
Oh ja. Wir spielen gleich Musik, aber ich glaube, vorher sagen wir einfach für die Leute, die einfach mal während der Musik ein bisschen im Internet schauen wollen, wo man euch auch online findet. Ihr habt ja auch eine schöne Webpage.
Genau.
Vielleicht sag du mal ganz kurz einfach die URL, wo man euch denn findet.
Also das ist www.die-putte.de. Wir sind natürlich auch auf Facebook. Wir sind natürlich auch auf Instagram. Das ist so eine Sache, die ich irgendwie so mit ins Leben gerufen habe. Und ja, schaut euch einfach mal um. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz nett, ein paar Informationen sich da rauszuholen und dann natürlich auch gerne mal vorbeizukommen.
Wir sprechen gleich darüber, was man natürlich in Räumen sehen kann. Und vorweg, ihr habt auch eine Sonderausstellung, die bis zum 3.11. noch läuft. Was da zu sehen ist, überhaupt euer Engagement, da sprechen wir gleich nach der Musik weiter. Zunächst spielen wir Musik und zwar haben wir Wunschmusik dabei. Magdalena, du darfst ansagen, was liegt denn oben in der 1 drin? Wir spielen mal erstes in der 1.
Und zwar ist es Queen mit
Delilah heißt der Titel.
Delilah,
genau. Aus Innuendo von 1991. Und hier ist also Queen.
So, ja, hallo, willkommen zurück bei der Plattform von Radio Free FM. Ihr hört das Thema Die Putte, ein Projektraum für aktuelle Kunst in Neu-Ulm. Und ich bin euer heutiger Gast und ich bin Axel Stetter.
So, es ist perfekt. Ja, Axel, jetzt haben wir schon ein klein bisschen über die Putte erfahren. Was ich dich noch fragen wollte, wie viele effektiv Leute sind jetzt bei euch engagiert, machen da mit? Mhm. Also es ist Art wie ein Verein, habe ich verstanden. Also wie groß seid ihr und wie viele Vereinsmitglieder zählt ihr dann? Wie seid ihr dann da aufgestellt?
Also wir sind, wie gesagt, tatsächlich noch als Verein organisiert. Das heißt, also wir haben auch die obligatorischen sozusagen Vereins-Teammitglieder, wenn man so möchte, die dann ihre unterschiedlichen Aufgaben haben. Also allen voran ist zu nennen Tommy Brehm.
Der, ach, den kennen wir. Ja,
genau,
natürlich, den
kennen
Tommy Brehm. Der ist bekannt, genau, der war auch hier schon ein bisschen aktiv.
Genau, ja. Ja. Und der ist auch bei uns sehr aktiv. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, weil er das super managt. Und er ist eben auch mit dem Wechsel sozusagen in der künstlerischen Leitung gab es auch den Wechsel beim Vorstand. Und Tommy Brehm hat sich halt bereit erklärt, diesen Posten zu übernehmen. Und da sind wir sehr dankbar. Er ist auch einer, der also Dienste für uns tut, also dadurch, dass zum Beispiel ich, wie gesagt, ja in Memmingen lebe, bei Carolina ist es noch extremer, die lebt eigentlich in Leipzig und deswegen gibt es natürlich manchmal so ein bisschen Not am Mann, wo man dann sagt, so, hey, Tommy, kannst du mal irgendwie schnell dies oder jenes abholen? Auch ganz beliebt, wenn man irgendwie Flyer ordert, muss natürlich jemand zu Hause oder vor Ort sein, die anzunehmen, das ist dann oftmals auch Tommy und dementsprechend irgendwie fährt er die uns dann irgendwie noch schnell rein, sodass wir sozusagen irgendwie nicht die Problematik haben, jetzt irgendwie noch irgendwie zu organisieren, dass irgendjemand da ist, wenn dann mal vielleicht die Flyer geliefert werden und dann kommen sie irgendwie doch nicht. Insgesamt sind wir immer noch relativ überschaubar von der Mitgliederzahl, also wir sind so rund 25 Leute. Das heißt also, wir sind gerne bereit, neue aufzunehmen. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, dass wir ganz normal irgendwie Vereinsmitglieder begrüßen. Es gibt natürlich wie überall so einen kleinen Beitrag, der zu leisten ist. Der ist aber wirklich sehr gering. Also wir haben sozusagen einen Beitrag, der gesetzt werden kann nach Gusto, wobei es eine Mindestgrenze von 30 Euro pro Jahr gibt. Das heißt also, wer jetzt irgendwie ein bisschen mehr geben möchte, der kann natürlich auch gerne mehr geben, aber sozusagen die 30 Euro pro Jahr sind es dann eigentlich auch schon. Mhm. Und dann gibt es natürlich Schriftführerinnen, Kassenwärtinnen und dergleichen mehr. Also so ein gewisser Grundstamm, der dann irgendwie dafür bereithält. Aber natürlich haben wir vor allem sozusagen die jetzt so die Arbeit sozusagen tragen und letztlich natürlich auch das Programm gestalten. Das sind Carolina und ich. Und das ist dann schon auch nochmal eine Sache, die vielleicht da nochmal irgendwie ganz spannend ist, dass wir schon so ein bisschen so alles in Personalunion darstellen. Also wir sind diejenigen, die die Künstlerinnen und Künstler auswählen. Wir sind diejenigen, die die Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir sind diejenigen, die meistens dankbarerweise zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern den Aufbau umsetzen, sind aber natürlich die dann auch die Aufsichten machen. Also so bin ich zum Beispiel auch dann am kommenden Wochenende, das letzte übrigens der aktuellen Ausstellung, dann auch wieder anzutreffen am Ort. Und den Abbau machen wir dann ebenso und natürlich die Übergabe an die jeweils andere oder den jeweils anderen. Also jetzt habe ich gerade die Ausstellung gemacht, dann kommt irgendwann wieder Carolina dran und dann muss ich natürlich einen Top-Raum übergeben. Das heißt also auch irgendwie putzen, alles was dazugehört, das ist dann eben auch unsere Aufgabe. Und das machen wir auch gern, weil natürlich das so Einblicke sind, die einem so die Vollumfänglichkeit eines Projektes dann letzten Endes irgendwie auch hautnah sozusagen vorführen, aber das macht dann eben auch Spaß. Also wirklich irgendwie dann zu bauen, was jetzt gerade in der aktuellen Ausstellung zum Beispiel relativ viel vonnöten war. Das ist dann natürlich eine Sache, die dann auch ein bisschen handwerkliches irgendwie bedarf, aber da sind wir alle, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Vielleicht noch kurz zu Carolina Perez-Payares. kommt aus Südamerika und hat in Karlsruhe lustigerweise studiert, und zwar Kunst, freie Kunst an der Akademie dort. Wir haben uns damals aber noch nicht gekannt. Trotzdem ist es natürlich lustig, dass auch da wieder so eine Verbindung irgendwie herrscht. Und deswegen hat sie sozusagen auch so einen anderen Zugang, einen anderen Blick. Und ich glaube, das ist dann in der Kombination eben von uns beiden als Doppelspitze dann irgendwie ganz schön, dass sie sozusagen diejenige ist, die eher wirklich direkt aus der Kunst und diesen künstlerischen Blick hat, und ich dann eben sozusagen eher der Theoretiker bin, und wir beide dann eben zusammen unsere Netzwerke sozusagen bedienen können für die Putte. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz, ganz schön, weil da natürlich die Varianz und die Bandbreite dann einfach auch gesehen werden kann.
Ja, wie ist das, wenn jetzt jemand zuhört und der dann zum Beispiel sagt, oh, das Projekt interessiert mich auch, sucht ihr auch zusätzliche Mitwirkende oder Leute, die euch unterstützen? Ist das jetzt auch ein Thema, wo ihr sagt, wenn sich jetzt jemand meldet, gerne, und dann kommt vorbei, oder wie wäre das?
Klar, also prinzipiell sind wir erstens mal total offen, also wir versuchen das alles auch möglichst, also sozusagen von der Kommunikationswegen oder von den Kommunikationswegen her barrierefrei zu halten. Wir sind sehr nahbar, also uns kann man einfach irgendwie anschreiben, über unsere E-Mail-Adresse, die auch eben auf der Webseite zu finden ist. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem, oder über Facebook oder dergleichen. Und dann kann man sich einfach ganz gemütlich zusammensetzen. Wir sind dann beide, glaube ich, irgendwie sehr entspannt. Gut, ich bin vielleicht ein bisschen häufiger anzutreffen als irgendwie Carolina, aber dennoch, wenn sie ihre Ausstellung hat, dann ist sie eben komplett dann da auch und bedient alles, was irgendwie zu tun ist. Und wir sind, glaube ich, beide irgendwie recht umgängliche Menschen, und mit uns kann man einfach ins Gespräch kommen. Und dann muss man natürlich konkret überlegen, was ist denn jetzt das Anliegen? Also über Leute, die zum Beispiel dem Verein beitreten möchten, ist das natürlich eine super Sache. Da sind wir total dankbar für. Wenn jetzt jemand sagt, er hat irgendwie ein bisschen freie Zeit, ist irgendwie ein junger Mensch und möchte sich irgendwie ein bisschen was dazu verdienen, dann ist es auch so, dass wir zum Beispiel vielleicht auch dann mal dankbar sind, wenn wir jemand anrufen können oder so ein paar Leute haben, die sowas gerne machen und die dann sagen, so hey, nee, also irgendwie interessiert mich, und an dem Wochenende habe ich gerade irgendwie nichts Besseres zu tun, dann setze ich mich da rein, mache ein bisschen Aufsicht, komme mit den Leuten ins Gespräch und werde dafür noch bezahlt. Das ist natürlich großartig. Also so Sachen sind natürlich auch möglich. Und bezüglich der Projekte ist es natürlich genauso. Also dass, wenn wir jetzt irgendwie was Spannendes sehen, dann sind wir natürlich offen. Da muss man dann natürlich nochmal miteinander sprechen, ob das irgendwie harmoniert und ob das zusammenpasst. Es gibt natürlich ganz klar irgendwie Dinge, wo wir sagen, ja, das passt jetzt irgendwie nicht so sehr. Das ist irgendwie ein bisschen weit weg vom Thema oder dergleichen. Aber prinzipiell ist es so, dass wir natürlich versuchen, möglichst breit uns aufzustellen. Und vor allem ist es ja auch so, dass wir mit unseren Ausstellungen, die ja durchaus unser Hauptengagement sind, meistens so vierwöchige Ausstellungsdauern haben oder Laufzeiten. Und dann ist natürlich erstmal so ein bisschen luftleerer Raum. Und wenn man da natürlich nach Abbau und vor Aufbau zwischendurch mal irgendwas hat, also zum Beispiel, wenn irgendwie ein Singer-Songwriter oder so irgendwie da ist oder Songwriterin und irgendwie da in einem kleinen intimen Rahmen mal irgendwie was spielen möchte, auch sowas ist durchaus irgendwie möglich. Also da sind wir ganz offen. Mhm. Genau, einfach melden.
Ja. Ein Punkt, irgendwo, glaube ich, auf der Webseite steht, dass ihr euch so mit dem Thema zeitgenössische Kunst auseinandersetzt, dass es so euer Anliegen ist, sich ja damit aktuell in Projekten zu befassen, diese auch zu zeigen. Vielleicht mal Definition, was definiert ihr unter zeitgenössische Kunst, was fällt da alles da drunter? Also wie weit ist das abgegrenzt, wie weit eingegrenzt?
Ja, genau, also was man jetzt, also das ist im Prinzip eigentlich so der Versuch der Einordnung seitens der Kunstgeschichte eben da irgendwie zu fassen, wie man diese unterschiedlichen Epochen sozusagen irgendwie eingrenzen kann. Ich glaube, jeder kennt irgendwie die Renaissance, die klassische Moderne mit Blauen Reiter und Kandinsky und Co. ist vielleicht auch noch ein Begriff. Dann gibt es aber dann irgendwie diese zeitgenössische Kunst, die ist so ein bisschen irgendwie schwierig greifbar. Also es steckt im Namen schon drin. Also zeitgenössisch meint dann eben auch die Zeitgenossenschaft, also Personen, die im Zweifelsfall tatsächlich noch leben, vielleicht aber jetzt, kann natürlich auch sein, dass es irgendwie kürzlich irgendwie verstorben ist, aber die zumindest in einem gewissen Lebensspannenrahmen sozusagen uns noch begegnet sind oder begegnen könnten, die dazu zählen. Und wir im Speziellen haben das sozusagen noch mehr enger gefasst, als dass unser Anliegen explizit ist, wirklich sehr junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern und denen eine Plattform zu geben, weil das unserer Ansicht nach irgendwie wichtig ist und weil es, glaube ich, auch so in der allgemeinen oder im Allgemeinen sozusagen irgendwie Gedanken der Menschen oftmals nicht so präsent ist, dieses Thema. Also, dass es halt einfach auch nicht nur die Klassiker gibt und irgendwie den Dürer oder, weiß nicht, Michelangelo oder dergleichen, sondern halt, ja, irgendwie konstant es weitergeht und irgendwie diese Auseinandersetzung der jungen Künstlerinnen und Künstler auch mal zu sehen und sich anzuschauen, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht gleich versteht, um was es da geht. Das kann natürlich immer mal sein. Dazu, wir sind natürlich da immer, also von daher keine Sorge, also wir können da auch gerne ins Gespräch kommen. Der Punkt ist, ich bin auch nicht allwissend, das ist ja wohl selbstverständlich, nur weil ich das studiert habe, würde ich mir nie anmaßen, irgendwie alles zu wissen. Also ich stehe oft genug vor irgendwelchen Kunstwerken und denke so, wie jetzt, wo jetzt, wo ist da mein Anknüpfungspunkt? Aber man merkt dann doch immer wieder, und das ist ja auch so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, also dieser Vermittlungsaspekt, den man jetzt nicht so hoch hängen muss. Also ich bin auch überhaupt kein Freund von Daten und so, von Biografien, sondern ich gehe meistens direkt rein und habe einen so einen kleinen Punkt, den ich irgendwie spannend finde, und daran kann man sich abarbeiten, und meine Erfahrung ist, dass man wunderbar ins Assoziieren kommen kann und dass man dann eben von dem einen zum anderen kommt und ins Gespräch kommt und sich dann Blickwinkel auftun, die einfach spannend sind und die dann vielleicht auch das Gegenüber irgendwie anreizen. Und das ist auch so ein Hauptaufgabenpunkt, finde ich, der Kunst, dass Künstlerinnen und Künstler eben es schaffen, uns Dinge, Situationen, Zusammenhänge aus anderen Blickwinkeln zu zeigen. Und ich glaube, dass diese Perspektive Wechsel, gerade in so einer heutigen Zeit, die sehr, sehr komplex ist, ungemein wichtig ist, um sich selber eben zu verorten und vor allem halt sozusagen nicht in diese Filterblase zu rutschen, sondern immer irgendwie diesen Wechsel zu haben, um immer die Außenperspektive mal zu einzunehmen, um dann eben letztlich irgendwie sich auch ein Meinungsbild zu machen.
Mhm. Nur so ein bisschen, dass ich einen Überblick habe, was ihr so dann ausstellt. Also ihr geht, glaube ich, in Richtung Bild, in Richtung Video und verschiedenes. Gibt da vielleicht mal ein bisschen einen Überblick, aus welchen Bereichen ihr im Prinzip dann die Kunst dann zeigt und macht, was so alles da eigentlich in diesem Bereich da einfach mit hineingehört.
Also so, dass wir prinzipiell eigentlich sehr offen sind. Also letztlich ist natürlich immer die Qualität entscheidend, was gezeigt wird. Aber auf der anderen Seite gab es jetzt zum Beispiel mit Janine Schmid, mit der ersten künstlerischen Leitung, auch eine starke Ausrichtung Richtung Installation und Medienkunst. Bei uns ist es jetzt so, dass durchaus die Medienkunst immer noch vertreten ist. Ich bin, glaube ich, relativ frei, würde ich mal meinen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht so diese eine Sache, die mich total abschrecken würde und die ich jetzt irgendwie kategorisch ausschließen würde. Was bei Carolina auf jeden Fall zu sehen ist und was sehr, sehr schön ist, dass sie zwei Bereiche auf jeden Fall sehr bedient, und das ist einmal die Malerei, und zwar die Malerei auch in einem sehr weit gefassten Begriff, da kann ich vielleicht gleich nochmal ein Beispiel geben, und eben aber auch Performance. Und Performance ist natürlich eine Kunstform, also sprich die Aktionskünste sind vielleicht irgendwie Begriff, und Performance meint einfach, dass gewisse Handlungen durchgeführt werden und ein sehr, sehr oder meistens sehr, sehr naher Kontakt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern hergestellt wird, der teilweise auch fordernd ist. Also dazu eben vielleicht die zwei Beispiele. Also bei der Performance zu bleiben, wir hatten Simon Pfeffel im Programm in der Ausstellung Yoga to Go. Das war im Frühjahr bzw. Frühsommer. Und er ist einer, der sich auch extrem diesen Situationen aussetzt. Also er hat zum Beispiel eine Performance gemacht, wo er sich einfach über eine Brüstung lehnt, über die er eigentlich stürzen würde. Und dann spricht der Menschen an und sagt, halte mich mal fest, dass ich nicht falle. Und dann kommt er halt einfach in dieser seltsamen Situation ins Gespräch. Und er möchte natürlich auch wissen, was sich da dann für ein Gespräch ergibt. Und wie das ist, wenn Leute irgendwie vielleicht auch irgendwann realisieren, oh, ich halte den ja wirklich fest, und wenn ich loslasse, dann fällt er da runter. Also es kommt da ganz irgendwie Situationen, die sehr fordernd sind, aber die natürlich auch sehr bereichernd sein können. Und wenn dann die Person zum Beispiel irgendwie weiter muss, dann hat er irgendwie gebeten darum, dass sozusagen jemand Neues übernimmt. Also er setzt sich da auch immer sehr, sehr stark den Situationen aus, weil er zum Beispiel sagt, dass er nur da richtig fühlt, um was es eigentlich geht. Also dieser nahe Kontakt sozusagen zu den Zuschauerinnen und Zuschauern ist ihm da sehr wichtig. Bezüglich der Malerei zum Beispiel, oder dieses erweiterten Malereibegriffs, wir hatten Shirin Kretschmann auch Anfang dieses Jahres, die eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht hat. Und zwar hat sie, auch wieder recht unüblich, mit Lederfett, also einer Masse, die dicht aufgetragen komplett schwarz ist, die riesengroßen, schönen Rundbogenfenster bei uns komplett zugemacht, von außen und innen. Und das war dann sozusagen eine Intervention. Dann hat sie noch ein kleines Video gezeigt im hinteren Raum, wo die sozusagen der Straßenfluss, den man jetzt nicht mehr sieht, sozusagen gezeigt wurde, also dieses Fenster wieder aufgemacht. Und über die Zeit der Ausstellung hinweg hat sich natürlich auch damit was getan, weil durch einen Umwelteinflüsse, Sonne, Regen, vielleicht hat auch mal einer reingegriffen, hat einen schwarzen Finger danach gehabt oder so. Also dadurch hat sich halt was getan und es war unglaublich zu sehen, wie sich diese Masse dann verändert hat. Es kamen dann plötzlich Risse auf, die Sonne hat durchgeschienen und zum Schluss, als am Ende der Ausstellung, war das fast wie so eine japanische Seitenpapiermalerei. Also man kann es schlecht beschreiben, also man kann es auch sehen auf der Homepage, kann man nochmal gucken. Aber das ist unglaublich, was sich da einfach sozusagen nur durch Material und die Umwelteinflüsse und natürlich auch den Faktor Zeit dann irgendwie getan hat. Zumal es auch eine sehr sinnliche Ausstellung war, weil dieses Lederfett auch so einen ganz eigenen Geruch hatte. Sehr, sehr angenehm eigentlich, fast so ein bisschen wie so Wachs oder so. Aber das war dann irgendwie schon, man kam rein und hat schon gerochen, oh, was ist denn hier los? Und hat dann sich sozusagen über diese Sinne in diese Ausstellung reingearbeitet.
Es ist so, dass derjenige, der kommt, und ihr habt da sehr viel, jetzt einmal komplexe oder einfach verschiedene, eigentlich erläuterungsbedürftige Themen, dass da jemand dann erzählt, erläutert, oder muss der Zuschauer sich das selber erarbeiten, oder gibt es irgendeine Flyer oder irgendwie in einer Form einfach eine Beschreibung, dass man auch versteht, was da dargestellt wird?
Genau. Also muss man natürlich gar nicht, aber es ist so, dass, wie ich schon gesagt hatte, wir immer da sind, also man kann uns immer ansprechen, also was ich zum Beispiel gerne mache, ist ein bisschen so was in diese Ausstellung einzuführen, den Menschen dann aber auch wiederum irgendwie Zeit zu lassen, sich das eigens nochmal anzueignen. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch letzte Woche mit einem älteren Pärchen, das dann gesagt hat, nee, also irgendwie das muss so funktionieren, ich brauche da irgendwie keine Erklärung dazu, und wenn es mich dann nicht überzeugt, dann irgendwie ist das auch nichts, was mich irgendwie anspricht. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, weil Geschmäcker sind verschieden. Trotzdem hatte ich ein unfassbar tolles Gespräch mit denen noch, einfach weil man dann, wie ich schon sagte, irgendwie über dieses Assoziieren und über dieses Miteinander darüber reden zu ganz, ganz tollen irgendwie Ergebnissen gekommen ist, und das ist dann eben auch das Spannende, was es ausmacht. Wir haben immer wieder auch so kleine, also es gibt natürlich den Flyer, den man sich einlesen kann, die Webseite, es gibt auch teilweise dann kleine Übersichtspläne in der Ausstellung, die dann so ein paar Erläuterungen eben geben, was Carolina zum Beispiel auch gerne macht, ist irgendwie recht poetisch daran zu gehen, also sozusagen nicht nochmal einen ganz klar erklärenden, rationalen Text zu schreiben, sondern eher noch ein bisschen über diese poetische Schiene zu gehen, dass man sozusagen ein bisschen Futter, so salopp gesagt, bekommt, aber eben auch nicht vorgeschrieben bekommt, wie jetzt das Ganze zu sehen oder zu lesen wäre. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt da bin und sage, so genau muss es sein, nicht anders kann man diese Kunst lesen, sondern einfach nur diesen Rahmen setze, um dann halt irgendwie diese Offenheit des Zugangs zu ermöglichen, wo dann jeder irgendwie auch rauslesen kann, was er darin sieht. Und nochmals, wie gesagt, wenn er da nicht mit irgendwie klarkommt, dann ist das auch überhaupt irgendwie kein Problem. Genau.
Magdalena, hast du noch eine Frage zu dem Thema soweit, oder ist das für dich schon klar, was Axel so berichtet?
Also, naja, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, also was ist eure Intention hinter der Ausstellung? Was wollt ihr damit bezwecken?
Also grundsätzlich, also um das vielleicht so ein bisschen zu differenzieren, das eine ist vielleicht die Intention, die wir haben bezüglich der Putte als Allgemeines, und das andere sind vielleicht die Einzelintentionen, die dann irgendwie mit der jeweiligen Ausstellung einhergehen. Also die Allgemeine ist sicherlich einfach eine Sichtbarkeit, ganz klar, weil zeitgenössische Kunst eben was ist, was jetzt nicht unbedingt so, also in Berlin schon, da ist total sexy, aber jetzt irgendwie, also wenn man irgendwie nicht geübt ist, sagen wir es mal so, darin, oder nicht jetzt ständig irgendwie auch damit schon groß geworden ist, dann ist, glaube ich, der einzige Punkt, sowas zu öffnen oder so einen Zugang zu entwickeln, indem man, so wie wir versucht, also bei uns ist auch Eintritt frei, einfach Tür auf, reinkommen, angucken, wenn man will, ins Gespräch kommen, rausgehen, falls es einen interessiert hat, irgendwie nochmal kommen. Also diese Hürden, die es leider auch ganz, ganz, ganz häufig gibt und die es vor allem bei ganz vielen Erwachsenen gibt. Also Kinder sind da super. Wir haben ständig Besuch von den Nachbarskids und das ist super. Was macht ihr hier? Seid ihr schon da? Seid ihr schon fertig? Es ist großartig, weil die einfach so unbedarft da irgendwie rangehen. Und ich glaube, das eine ist, wie gesagt, tatsächlich Zugang, Sichtbarkeit zu ermöglichen, in den Austausch zu kommen und eben nicht nur klassische Kunst irgendwie sich anzugucken, sondern auch zu sehen, was passiert denn aktuell gerade, was machen denn junge Leute im Feld der Kunst. Und natürlich auch so ein bisschen in die Stadt hineinzuwirken, weil man natürlich auch in dem Austausch irgendwie ein Ort sein kann, wo man dann gerne mal hingehen kann. Es ist ja auch nett, man kann einfach auch zu uns kommen und irgendwie, weiß nicht, eine Limo trinken und dann quatscht man irgendwie ein bisschen und spricht ein bisschen über Kultur im Allgemeinen. Oder dann gibt's mal ein Konzert. Die Aegis-Buchhandlung war mit der Literaturwoche auch wieder bei uns zu Gast. Das sind dann so Kooperationen, die da auch ganz schön ist. Da kommen dann wieder andere Leute. Und wir sind ja auch ein Raum, der irgendwie mit Leben gefüllt werden möchte. Und so ist, glaube ich, unsere Intention, einfach irgendwie mit offenen Armen sozusagen die Leute zu empfangen, eben um über diese Kunst, diese Zeitgenossen halt irgendwie zu sprechen und dann vor allem aber auch, wie ich schon sagte, glaube ich, auch ganz wichtig, wieso es denn überhaupt wichtig ist, irgendwie sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Kultur, vor allem auch an Schulen. Also es ist unglaublich wichtig, dass eigentlich Kunst gelehrt wird, dass Musik gelehrt wird. Ich würde auch Sport irgendwie dazu zählen, weil das einfach irgendwie nochmal andere Hirnregionen anreizt. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass auch ein Ingenieur, der irgendwie am KIT in Karlsruhe studiert hat, ein besserer Problemlöser ist, wenn er irgendwie via Kunst, via Musik oder Sport oder sonst was einen anderen Zugang hat und dementsprechend ein besserer Problemlöser ist, als wenn er sich jetzt nur scheuklappenmäßig mit seiner eigenen Thematik auseinandersetzen würde. Also dieses Potenzial, was darin steckt, einfach über den Tellerrand zu schauen und sich auch mal irritieren zu lassen, was ich auch als ganz, ganz wichtigen Begriff sehe, nämlich dieses im positiven Sinne aus dem Tritt kommen und dann sich kurz schütteln und wo bin ich überhaupt und dann wieder neu anzusetzen und einen frischen Blick zu haben, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die extrem wichtig ist. Und dann gibt es eben, das noch vielleicht ganz kurz, eben bezüglich der einzelnen Ausstellungen dann immer wieder Aspekte, die dann irgendwie mehr da hier im Vordergrund stehen. Also zum Beispiel bei der schon angesprochenen Shirin Kretschmann war es dann eben dieser sinnliche Zugang, der ganz ungewohnt ist, dass man in den Ausstellungsraum kommt und da riecht überhaupt erstmal was. Das ist ja so ein Sinnesmoment, der irgendwie gar nicht mehr so präsent ist und der gar nicht mehr so herausgefordert wird. Im Falle zum Beispiel der aktuellen Ausstellung mit Tim Wolf, Doubtful Statics, über die wir noch reden werden.
Sagen, spielen wir erst die Musik, dann genau, spielen wir am besten. Genau, das habe ich schon gerade notiert.
Dann genau, da drauf. Alles gut, sprechen. Genau. Also da geht es dann halt zum Beispiel darum, dass er ein sehr politischer Mensch ist, ein sehr guter gesellschaftlicher Beobachter, was gerade irgendwie so draußen passiert in der Welt. Und das fließt natürlich dann auch mit ein. Und dementsprechend hat man dann wieder die Möglichkeit, darüber halt auch auf zum Beispiel Gesellschaftsthemen oder so zu sprechen zu kommen.
Ja. Dann kommen wir zu sprechen auf unsere Musik. Magdalena, du hast was ausgesucht. Was hören wir denn jetzt?
Genau, und zwar hören wir gleich von Chris Brown, No Guidance.
Machen wir.
So, herzlich willkommen zurück bei Die Plattform. Ihr hört Radio Free FM und unser Gast ist Axel Stette. Und zwar geht es um einen Projektraum für aktuelle Kunst in Neu-Ulm, Die Putte.
Und wir sprechen jetzt über eure aktuelle Ausstellung, die, glaube ich, noch bis zum 3. November läuft,
genau.
Doubtful Statistics.
Genau.
Was ist Doubtful?
Statics.
Only Statistics. Statics. Genau. Ja. Was ist denn das für eine Ausstellung? Was
genau. Geht's
denn
da? Und zwar, das ist vollkommen korrekt. Also wir haben tatsächlich nur noch dieses Wochenende geöffnet, also deswegen zahlreich kommen. Wir sind immer geöffnet, das ist vielleicht irgendwie auch noch ganz wichtig, von freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags ebenso von 14 bis 18 Uhr. Morgen werde ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen länger aufmachen, aber das werde ich dann noch irgendwie über die Kanäle Instagram und Facebook irgendwie kommunizieren.
Wird spannend, mal zu sehen sein, ob ob aufgrund der Radiosendung heute dann die Leute den Laden einrennen oder sich verdoppelt oder wie auch das sich dann entwickelt.
Ja, ich hoffe. Ja. Ich werde auf jeden Fall eine Kurzbefragung machen, wo sie denn irgendwie aufmerksam wurden. Genau. Also, wie ich schon sagte, Tim Wolf ist der Künstler. Doubtful Statics ist seine Ausstellung. Tim Wolf habe ich kennengelernt. Er war Teil einer Ausstellung in der Kunsthalle in Memmingen. Die hieß Zeichen. Und da ging es um drei ganz unterschiedliche Positionen der Zeichnung. Und bei Tim Wolf hat mich total irgendwie faszinierend, dass er sehr, sehr reduzierte und minimale Zeichnungen anfertigt. Und zwar mit einem sogenannten Pigmentmarker. Also das ist dann irgendwie sowas, was irgendwie Künstler irgendwie sich dann gönnen. Also man könnte irgendwie auch einen dicken Edding oder so nehmen, aber irgendwie diese Pigmentmarker haben einfach nochmal eine andere Qualität. Und damit fertigt er so häufig in einem Strich sozusagen gewisse Objekte, Personen, Situationen nach, die wirklich nur angedeutet sind durch diesen einen Strich. Aber das Spannende ist halt, dass man eben doch erkennt, um was es sich handelt, also zumindest irgendwie sehr, sehr häufig. Und diese Art, die ja fast schon so ein bisschen an Kalligrafie erinnert, ist einfach von der Ästhetik her was, was mich sehr, sehr angereizt hat. Und dann ist er einer, der das Ganze dann, also diese reduzierten Zeichnungen auch wieder ins Dreidimensionale rückübersetzt. Das heißt, auch Installationen baut mit schwarzen Dachlatten, die dann eben sozusagen wie so eine Art Raumzeichnung funktionieren. Das ist eine große Installation, das sind also sozusagen eine skulpturale Arbeit. In Memmingen war das Messengers, da hat er quasi einen Demonstrationszug, der so in den Raum hineinragt, nachgearbeitet. Es waren da wie die Konturlinien sozusagen zu sehen. Und bei uns hat er eben passend zu diesem Titel Doubtful Statics, zweifelhafte Statik, also die man natürlich auch metaphorisch lesen kann als unsichere Zeiten, eine wackelige Brücke konstruiert. Und das ist großartig geworden, weil es von außen wunderbar zu sehen ist und innen diesen ganzen Raum verbindet. Das ist einfach super zu sehen, wie Tim das geschafft hat, irgendwie so einen wahnsinnigen Zug da, so eine Dynamik reinzubekommen, dass man wirklich das Gefühl hat, diese wackelige Brücke, die wirklich sehr wackelig aussieht, aber sie ist stabil, keine Angst, nur laufen kann man darauf nicht, die dann von hinten im Raum kommt, sie übergeht, irgendwie durch den ganzen kompletten Raum sich zieht und dann wieder sozusagen in der anderen Wand verschwindet. Und da geht es eben darum, dass er nicht nur dieses Objekt macht, das als wackelige Brücke natürlich schon selber Symbol ist, eben für diese unsicheren Zeiten, die irgendwie vielleicht jetzt gerade irgendwie herrschen oder die sehr komplexen, wo dann manche Populisten auch gerne sehr, sehr einfache Antworten darauf haben. Und bei Tim ist es so, dass er diese Installation auch genutzt hat, um sozusagen wie so eine Lesrichtung vorzugeben. Also man startet dann im vorderen Bereich, da ist dann die sogenannte Itching-Zeichnung, also eine Person dargestellt, die sich kratzt, also die gar nicht weiß, wohin mit sich, die irgendwie unzufrieden ist. Und darüber entwickelt sich dann sozusagen so ein Lesraum und eine Vorgabe, wie man sozusagen den Raum durchschreiten kann. Es geht dann über ein Heldendenkmal, ein sogenanntes, wo er dann diese bisschen pervertierte Heldenverehrung und dieser Wunsch nach vielleicht irgendwie dem starken Mann widerspiegelt und muss natürlich dann münden bei zwei Protagonisten irgendwie dieser Zunft. Das sind Johnson und Trump, die eben auch in dieser sehr minimalen Art und Weise dargestellt hat, die sich
Johnson
durch
und Trump?
Genau, die sich sehr ähneln und wo er dann während des Aufbaus meinte, ne. Also er kann die nicht so hoch hängen, er kann denen nicht diese Bildhöhe geben. Die müssen tief hängen und deswegen hängen sie ihrem Niveau nach tief und brüllen von rechts.
Okay,
genau. Genau. Dazu ganz kurz vielleicht gibt es auch Videoarbeiten zu sehen und da ist es ganz spannend, dass er nennt es eigentlich Soundarbeiten, also er rhythmisiert Alltagssituation und es ist ganz spannend zu sehen, weil er zeigt uns dort einmal einen Demonstrationszug, tatsächlich auch wieder passend gegen Trump, eine Skater-Szene und so eine Straßenszene aus New Orleans, die aus so einer Alltagssituation heraus in so einen Groove, in so eine Rhythmik reinkommen, die dann wieder verschwindet. Also wie ein bisschen wie so Brandungen, also Ebbe und Flut. Also irgendwie ganz organisch passiert da irgendwie diese Rhythmik, irgendwie es wird intensiver und dann verschwindet es wieder. Und er schafft es ganz großartig, eben das umzusetzen und die drei Videoarbeiten, die bei einem USA-Stipendium bzw. Stipendienaufenthalt entstanden sind, die sind jetzt bei uns zu sehen.
Also ihr greift auch tages- oder zeitaktuelle oder politische Themen gegebenenfalls auf und verarbeitet das auch zu irgendwelchen künstlerischen oder eurer Projekte dann.
Wenn es eben dem Künstler, also das ist natürlich nichts, was wir vorgeben. Also wir können vielleicht demnach auswählen, wenn wir jetzt sagen, ich hätte gern mal was in eine Richtung. Ich zum Beispiel habe zusammen mit dem HFG-Archiv Ulm und Katharina Kurz, die dort angestellt war, und Juliane Peil, die Fotografin in diesem Projekt, der Ausstellung Gender Space Architecture in diesem Frühjahr realisiert. Und da ist natürlich klar, dass es dann um diese Gender-Thematik geht und um diese Stereotype. Und da sind natürlich die Themen von uns dann schon so, dass wir sagen, okay, das finde ich spannend, das mache ich. Und bei Tim hat mich erstens, wie gesagt, die Ästhetik überzeugt, zweitens ist es ein super angenehmer Kerl und drittens sozusagen ist es halt für mich auch sehr, sehr wichtig, dass er gerade ein unglaublich feiner Beobachter der Gesellschaft ist, dessen, was irgendwie auf der Welt passiert und letztlich natürlich auch der Politik und eben auch solchen sehr unsagbaren populistischen Tendenzen, die leider irgendwie über ganz Europa schwappen.
Ja, wir haben noch ungefähr 3,5 Minuten. So die Frage an dich, was folgt nach dem 3.11.? Habt ihr wahrscheinlich weitere Projekte und wie weit überhaupt geht die Planung schon voraus?
Genau.
Was man so im absehbaren Zeitraum bei euch dann sehen kann?
Genau. Da ist die eine Sache, dass wir relativ hohe Taktung jetzt hatten dieses Jahr. Deswegen wird es jetzt erstmal so also Richtung Weihnachten, weil dann vor Weihnachten ist eh jeder mit irgendwie seinem Weihnachtseinkauf befasst. Da haben wir jetzt eher so Einzel-Events, einfach, dass wir mal sagen, da ist eine Lesung, da ist ein Konzert, da haben wir so ein paar in der Pipeline, aber das ist noch nicht sicher. Also falls jemand irgendwie Interesse hat und sich bereit erklärt, bei uns irgendwie aufzutreten, sehr, sehr gerne, einfach irgendwie anschreiben und anfragen. Und im nächsten Jahr geht es weiter mit einer Ausstellung von mir. Da bin ich auch noch nicht hundertprozentig irgendwie sicher, habe aber eine Künstlerin, die aus Memmingen kommt, im Auge. Und das wäre auch sehr schön, weil ich da auch immer Wert drauf lege, dass es eben zumindest irgendwie paritätisch annähernd irgendwie aufgestellt wird, also sowohl Künstler als auch Künstlerinnen zu zeigen. Und was auch sicherlich sehr spannend wird, das ist Thomas Geiger, das ist dann im März wieder mit Carolina. Das ist wieder einer, der sehr nah am Menschen dran ist und sehr auch wieder diese Performance, also diese Situation schafft, in denen man irgendwie in Austausch kommen kann und die durchaus ein bisschen skurril werden können. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sicherlich auch ein Projekt, mit dem man oder wo man irgendwie was rausziehen kann und wo man vor allem wunderbar ins Gespräch kommen kann.
Ja, und ansonsten gibt es noch irgendwie berichtenswerte Highlights oder irgendwie Themen? Also wir haben ungefähr eine knappe Minute irgendwie, auf die man noch zurückschauen kann oder irgendwie interessant.
Also Highlight ist natürlich alles, was bei uns passiert, ist natürlich klar. Ja. Na, das ist auch irgendwie der Punkt. Also ich glaube, die Sache mit den Highlights ist schwierig, weil ich bin auch kein Freund von Blockbuster-Ausstellungen zum Beispiel. Die Sache ist die, einfach reinkommen, gucken, ob es einem gefällt. Wenn nicht, dann einfach das nächste Mal kommen, weil man kann sicher sein, dass es überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was man irgendwie zuvor gesehen hat und vielleicht irgendwie nicht unbedingt einem irgendwie gefallen hat. Man hat also immer wieder irgendwie eine neue Möglichkeit anzuknüpfen und dementsprechend freue ich mich auf zahlreiche Gäste.
Ja, ansonsten Website, sagen wir nochmal ganz kurz URL.
Und genau, www.die-putte.de.
Und da kann man alles nachlesen, gegebenenfalls findet man auch einen Kontakt. Das heißt, wenn man sich bei dir melden will, findet man dort alle relevanten Adressen. Genau. Wunderbar. Axel, dann sind wir mit der Plattform für heute auch schon wieder durch.
Ging schnell.
Das war das Thema Putte heute Nachmittag. Ja. Du warst unser Gast. Sag nochmal schön den Namen.
Axel Stetter.
Moderation heute mit
Magdalena Sternecker
und Michael Trost. Jetzt sagen danke fürs Zuhören und macht's gut und bis bald. Und das war die Plattform für diese Woche.
Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.